Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Es wird jede Menge Kommunikationskrisen im Privaten geben. Das sagt ein Wissenschaftler, der sich mit Kommunikation bestens auskennt, Professor Bernhard Pörksen von der Universität in Tübingen. Herzlich willkommen in SWR1 Leute.
Ich grüße Sie, hallo.
Haben Sie diese Kommunikationskrise durch die neue erzwungene Nähe an sich selbst auch schon festgestellt?
Absolut, ja. Auf einmal hockt man aufeinander, eine ins Endlose gedehnte Weihnachtsfeier. Nur eben in Zeiten einer Pandemie. Das ist im Grunde genommen eine Situation, die Konflikte unbedingt erzeugt. Zu viel Nähe, zu viel Enge, plötzliche Unterbrechung der Routinen. Und man erlebt es auch permanent, auch in der eigenen Lehre, in der eigenen Berufstätigkeit, dauernde Online-Konferenzen. Das ist einigermaßen anstrengend. Und dann machen sich viele Menschen, ja auch völlig zu Recht, jetzt existenzielle Sorgen, wissen nicht, wie sie ihre Raten, ihre Mieten bezahlen können, haben Angst, dass am Ende der Pandemie ihr Job nicht mehr da ist. Und insofern, das alles ist konfliktverschärfend.
Krisenkommunikation gehört zu Ihren Forschungsschwerpunkten an der Uni in Tübingen. Sie haben auch über die Kunst des Miteinanderredens geschrieben und Kommunikation als Lebenskunst gemeinsam mit dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun. Nehmen Sie sich selbst da auch als Forschungsobjekt? Wie gehen Sie da vor?
Ja, ich würde nicht sagen, mich selbst als Forschungsobjekt, aber ich lerne natürlich sehr viel auch in der direkten Auseinandersetzung. Also von einem Kollegen wie Friedemann Schulz von Thun, der seit Jahrzehnten über Kommunikation nachdenkt. Und wenn wir dann miteinander reden, auch miteinander streiten und disputieren, dann fällt uns natürlich auf, dass die Mechanismen, die wir versuchen zu beschreiben, allgemeiner Natur sind. Also was ist eigentlich ein guter Dialog? Wie kommt der zustande? Wie gelingt der? Wie viel Wertschätzung muss sein, aber auch wie viel Lust am Streit und Lebendigkeit muss sein, dass überhaupt ein gutes Gespräch gelingt? Und da ist schon die Eigenbeobachtung sehr wichtig, das stimmt.
Und jetzt, wo wir aktuell in einer Krise stecken, da müsste doch für Sie als Erforscher von Krisenkommunikation diese Zeit gerade ganz besonders spannend sein, oder nicht?
Ja, sie ist besonders spannend, sie ist besonders herausfordernd, sie ist aber auch, muss ich ehrlicherweise sagen, besonders bedrückend. Denn wir kämpfen ja nicht nur gegen ein schreckliches Virus, gegen eine Weltviruskrise. Wir erleben auch etwas, was man eine Infodemie nennen könnte, also das Zusammenfließen von Falschnachrichten, Desinformationsmüll und Verschwörungstheorien auf einem einzigen Kommunikationskanal. Und wir erleben, dass wir alle ja permanent gewissermaßen im Bann dieses Themas sind. Also es ist nicht nur leicht und nicht nur gewissermaßen ein Fest der Analyse, das jetzt stattfindet, sondern auch ein Ringen um den richtigen Ton, die richtige Behutsamkeit. Auch wenn man sich jetzt hier äußert, wie findet man eigentlich die richtige Tonlage? Ich glaube, diese Tonlage wird ganz entscheidend sein in den nächsten Wochen und Monaten für Journalisten, für Wissenschaftler, für alle, die sich öffentlich äußern.
Ihr neues Buch mit Friedemann Schulz von Thun liest sich auch deshalb so gut, weil es ein Dialog zwischen Ihnen beiden ist, ganz nach dem Credo von Hannah Arendt. Wahrheit gibt es nur zu zweien. Und dennoch stoßen Sie dann auf ein Dilemma zwischen Mensch und Meinung. Was ist damit gemeint?
Nun, damit ist gemeint, dass man natürlich die Meinung des anderen, die Auffassung des anderen unter Umständen massiv und hart kritisieren muss. Dass es aber eine Gefahr besteht, darin besteht, dass man den anderen Menschen in pauschaler Weise abwertet, ihn attackiert. Es gibt ein sicheres Mittel, um Kommunikation garantiert zu ruinieren. Und das ist die pauschale Abwertung, die pauschale Diffamierung des anderen. Also sobald man den ganzen Menschen meint und nicht mehr seine Position kritisiert, sondern die Person, dann fühlt sich der andere unvermeidlich angegriffen. Weißer alter Mann, hysterische Feministin, krimineller Flüchtling, undankbarer Ostdeutscher. All das sind so Etikettierungen, die im öffentlichen Raum kursieren und die das Kommunikationsklima ruinieren.
Aber ist das nicht etwas, was automatisch in unserem Stammhirn als Reflex passiert? Weil das macht es ja einfach.
Das macht es einfach, aber genau das ist die Gefahr. Und wenn man gut kommunizieren will, dann muss man das Zögern lernen, Abschied nehmen von den großen und kleinen Dogmen des eigenen Alltags, die Nuance feiern, abwarten, erstmal genau hinschauen, den präzisen Blick trainieren. Und genau darauf läuft diese Kunst des Miteinanderredens hinaus. Wir haben kein Pauschalrezept, aber eine Kunst des Herausfindens anzuregen, um diesen genauen Blick, den präzisen Blick zu trainieren. Darum geht es.
Ist das wirklich realistisch gedacht? Weil ich glaube, in Situationen, wo man eine andere Meinung hört, da wird doch meistens erstmal draufgehauen. Also man müsste sich ja selber in seiner eigenen Ich-Bezogenheit erstmal zurücknehmen.
Ich glaube, ja, wir sind natürlich Idealisten. Friedemann Schulz von Thun und ich tragen gewissermaßen unsere Maßstäbe an eine gefallene Welt da draußen heran. Aber ganz ernsthaft gesprochen, ja, ich glaube, es ist realistisch. Und es ist notwendig, so zu denken. Denn wir stehen ja im Moment auch als Gesellschaft vor einer Radikalisierungs- und Polarisierungswelle. Und wem ist damit gedient, wenn am Ende des Tages alle aufeinander einschreien oder einprügeln in verbaler Art? Also es braucht eine Sprache der Mäßigung, eine Sprache der Abkühlung. Und in der Tat, ja, das kann man lernen. Das kostet was. Das kostet auch mich was. Das ist anstrengend und mühsam. Aber ich bin der strengen Auffassung, es lohnt sich. Gute Dialoge machen glücklich.
Sie haben ja auch viele Beispiele im Buch. Vielleicht können wir einfach mal so ein Beispiel rausnehmen in der Familie. Da sind Mann und Frau und streiten sich. Und wie geht so ein Streit dann vonstatten? Wann muss dieser Perspektivwechsel an welcher Stelle stattfinden? Greifen Sie mal eines Ihrer Beispiele raus.
Nun, ein Beispiel. Ein Ehepaar streitet sich, ob die Kinder noch länger Fernsehen schauen dürfen. Und der Mann sagt, na gut, wir haben hier die Regeln gemacht. Und die Frau sagt, ja gut, eine Ausnahme kann schon sein. Und dann beginnt womöglich so eine allmähliche Eskalation. Die Frau sagt, immer reitest du auf deinen Prinzipien herum. Der Mann antwortet, wenn du weiterhin nur Ausnahmen zulässt, dann können Regeln niemals greifen. Du setzt die Kinder der totalen Verblödung aus. Also Sie sehen schon an diesen wenigen Sätzen, es gibt ein Eskalationsmittel, die pauschale Abwertung. Und die kränkt unter allen Umständen. Und hier zurückzutreten und sich zu fragen, haben nicht beide Kommunikationspartner eine Teilwahrheit zu fassen? Sind nicht beide Standpunkte wertvoll? Ja, Konsequenz ist ein Wert. Ja, die Ausnahme, die Möglichkeit, auch anders ranzugehen und zu sagen, na gut, nun genehmigen wir noch bis zum Ende des Films oder der Serie. Auch das ist ein Wert. Und beide Standpunkte sollten zusammenkommen im Sinne einer integrativen Wahrheit. Das ist die Idee, die wir mit diesem Buch und aber auch mit der ganzen Herangehensweise verfolgen.
Können Sie eine Empfehlung abgeben, an welchem Punkt müsste man sich zurücknehmen, wo man schon merkt, oh je, jetzt kocht's und brodelt's langsam in mir. Da ist mal tief durchatmen. Was wäre eine Möglichkeit, um dann wirklich in die Inhaltsdiskussion zu kommen und nicht in die pauschale Verurteilung?
Also immer, wenn man sich massiv angegriffen fühlt, lohnt es sich, einen Moment zurückzutreten und zu zögern. Denn wenn man angegriffen wird, dann wird man weniger empathiefähig. Und hier noch einen Moment abwarten, zögern, bevor man selbst reagiert. Das ist das Gebot der Stunde.
Sie haben die Berichterstattung über die Corona-Pandemie intensiv verfolgt. Und wir haben eine Kritik, die uns erreicht hat an der Berichterstattung. Vielleicht greifen wir das mal als Beispiel auf. Denn Martin Krauch aus Hirschberg hatte sich bei uns gemeldet. Wir hören mal rein.
Ja, hallo. Ich bin Martin Krauch. Ich war die letzte Woche auf der Demo in Stuttgart oder auf den Demos. Und alles, was man hinterher in der Tagesschau oder SWR-Nachrichten gehört hat, war, dass Verschwörungstheoretiker, Impfgegner oder das Ding von Rechtsradikale durchsetzt gewesen wäre. Das kann ich so gar nicht bestätigen, weil der Punkt ist, dass erstens die überwiegende Mehrzahl friedliebende Menschen waren, die einfach nur für ihr Grundgesetz demonstrieren. Dass dadurch, dass eben nur gesagt wird, es wären Rechtsradikale und Verschwörungstheoretiker dort gewesen, zieht man jeden einzelnen dieser friedliebenden Menschen in den Dreck gewissermaßen oder diffamiert sie. Und das ist absolut nicht in Ordnung. Für einen guten Journalismus meines Erachtens gehört dazu, dass man kritisch, neutral und ehrlich berichtet und nicht nur der Politik hinterher redet, wie es momentan der Fall ist von der Öffentlich-Rechtlichen.
Herr Krauch, vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich muss Sie allerdings in einem Punkt korrigieren, denn Wir haben gesagt, dass Rechtsradikale darunter waren. Sie sagen jetzt, wir hätten behauptet, nur Extremisten, Esoteriker, Verschwörungstheoretiker seien dort gewesen. Das ist so nicht der Fall. Wir können auch gerne noch mal in die Meldung hineinhören.
In mehreren deutschen Städten sind heute wieder Menschen gegen die Corona-Beschränkungen auf die Straße gegangen. In Stuttgart versammelten sich Tausende, darunter Rechtsextremisten. Auch in Rheinland-Pfalz fanden an mehreren Orten Demonstrationen statt.
Der Punkt ist eben, dass von der Friedliebenden eigentlich nichts gesagt worden ist. Und dadurch, dass dieses darunter auch Rechtsradikale, hat man erreicht, dass man alle denen, die dort waren, ein Etikett anhängt und in den Nachrichten und die Leute nichts anderes denken, wie das wären nur solche gewesen. Und also, da bin ich nicht ganz einverstanden damit, Frau Köschner.
Also wir geben das mal weiter an den Medienwissenschaftler Professor Bernhard Pörksen, wie in so einer Situation auch angemessen berichtet werden kann. Und Herr Krauch, Ihnen herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
Ich danke Ihnen, Frau Köschner, Herrn Hanhoff.
Ja, was schlagen Sie vor, dass man sich da nicht mit Extremisten in einen Topf geworfen fühlt?
Nun, ich glaube, es ist der Moment, in dem auch Medienmacher sehr genau hinschauen sollten, den differenzierten Dialog, die differenzierte Betrachtung propagieren sollen. Denn wir stehen ja vor der Frage, wie geht man jetzt damit um? In der Tat, wir haben Großdemonstration. Ich persönlich würde da nicht hingehen. Ich hielt es auch für verantwortungslos, weil man natürlich das womöglich dann einen Infektionsherd schafft. Aber wie beschreibt man eine so bunte Welt? Und da kann man natürlich den Verschwörungstheoretiker herausgreifen, den Rechtsradikalen herausgreifen oder denjenigen herausgreifen, der sich idiotisch benimmt. Aber das reicht nicht. Und darauf kommt es an. Und Sie sehen genau an den Einlassungen, dass Menschen, der sich hier zugeschaltet hat und an seiner Kritik, das Pauschalurteil kränkt. Das kränkt unter Garantie und es ruiniert das Diskursklima. Also es braucht jetzt etwas, eine Zukunftstugend, würde ich sagen, die man die respektvolle Konfrontation nennen könnte. Ja, wir müssen darüber reden, wenn Verschwörungstheoretiker da ihre Reden schwingen, wenn es Antisemitismus gibt und Rechtsradikalismus. Und das muss auch benannt werden. Ich halte überhaupt nichts von Deutlichkeitstabus. Aber die anderen, die Nachdenklichen, die Zögernden, die Fragenden, die Kritik haben an den Grundrechtsbeschränkungen, die müssen eben auch zu Wort kommen, auch gehört werden, unbedingt.
Ja, Abstandsregeln werden dort ja auch auf Demonstrationen eingehalten. Und es geht um eine schweigende Mitte, die vielfach kritisiert wurde. Wenn jetzt eine schweigende Mitte gefordert ist und eine schweigende Mitte vielleicht nicht mehr schweigt und auf die Straße geht, also inwiefern kann diese Mitte dann wertgeschätzt werden? Darum geht es ja auch.
Ja, die sollte sich unbedingt zuschalten, sichtbar machen, ihre anderen Positionen formulieren, denn das macht gar keinen Sinn. Den Einzelnen, ich will die Namen gar nicht nennen, aber ich habe mir natürlich die sehr genau angeschaut, den Einzelnen, die jetzt auf eine Radikalisierung des Protests drängen und eigentlich eine Art Systemwechsel wollen, denen jetzt das Mikrofon allein zu überlassen. Also ich persönlich glaube, dass die Mehrheit der Gemäßigten, und wir haben ja eine Mehrheit der Gemäßigten in diesem Land, dass die gefordert ist wie nie. Und diese Mehrheit der Gemäßigten schweigt, wenn man so will, noch viel zu laut.
Was schlagen Sie also vor für eine Nachrichtenredaktion als Medienwissenschaftler? Wie damit umgehen? Zahlen aufschlüsseln und sagen, der Großteil war so und so zugehörig, muss man das alles aufschlüsseln? Das ist natürlich auch eine Recherchearbeit, die da stattfindet. Was ist Ihr Ansatz?
Zahlen aufschlüsseln, unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen lassen, die Pauschalkritik, wann immer möglich, vermeiden. Und möglichst direkt und konkret benennen, was man kritisiert. Und es gibt Kritikwürdiges, würde ich unbedingt so sagen. Aber auf jeden Fall die verallgemeinernde Diffamierung, die sollte man nicht praktizieren. Denn in diesem definierenden Moment der Zeitgeschichte droht ja eine neue Radikalisierungs- und Polarisierungswelle. Und wir müssen uns ja die Frage stellen, wie kommen wir miteinander auf gute, solidarische Weise durch diese Weltviruskrise.
Und da war ja noch eine Kritik seitens der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Öffentlich-rechtlich rennt der Politik hinterher. Was sagen Sie dazu?
In dieser Pauschalität würde ich das auf keinen Fall unterschreiben. Aus meiner Sicht gab es unterschiedliche Phasen. Auf der einen Seite erste Phase, so eine Informationsphase. Hier hatte der Journalismus in diesem Schockmoment eigentlich wenig andere Möglichkeiten, als schlicht und einfach über das medizinisch Gebotene zu informieren. Also eine Art Verlautbarungsjournalismus, der aber aus der Situation heraus gerechtfertigt ist, zu betreiben.
Ist der gerechtfertigt?
Aus meiner Sicht natürlich nicht auf Dauer, aber in dieser ersten Schock- und Shutdown-Phase. Aber dann gab es eine zweite Phase, Ende März, Anfang April. Da hatten sich die Politiker auf Landes- und Bundesebene darauf verständigt, bloß keine Exit-Debatte. Und hier ist der politische Journalismus aus meiner Sicht dieser Ansage ein Moment lang zu lange gefolgt. Warum ist es ein Problem? Weil man mit der Abwehr der Exit-Debatte auch gleich die Frage nach der Zukunftsperspektive mit abgeräumt hat.
Auch eine Frage nach der Demokratie, weil zu einer Demokratie gehört natürlich der Streit und das Miteinander etwas ausfechten.
Absolut. Und diese Analyse, warum wählt man diesen Weg und nicht jenen und wie hat man abgewogen und wie hat man die sogenannten Kollateralschäden abgewogen gegenüber dem, was medizinisch und epidemiologisch geboten ist. Diese Dilemma-Analyse ist natürlich zumutbar und die ist kein virologisches Spezialproblem. Und natürlich, ich glaube, es herrscht in dieser Gesellschaft im Moment eine ganz massive Zukunftsunruhe. Auch bei den Demonstranten, aber auch bei denen, die nicht auf die Demonstration gehen. Und hier wünsche ich mir mehr Erklärung, mehr Kommunikation, eine Entfaltung des Konzepts. Was ist die lange Linie des Denkens? Denn wir alle wissen, diese Pandemie ist nicht vorbei, sie wird noch sehr lange dauern. Und deswegen brauchen wir an der Stelle ein Maximum an transparenter Erklärung der eigenen Konzepte, bestimmte Strategien und Vorgehensweisen.
Und es gibt ja klare Regeln. Also auf der Impressekodex lässt sich das zum Beispiel ja auch nachlesen. Dort heißt es unter Ziffer 14, bei Berichten über medizinische Themen ist eine unangemessen sensationelle Darstellung zu vermeiden, die unbegründete Befürchtungen oder Hoffnungen beim Leser erwecken könnte. Wie haben Sie das wahrgenommen? Vielfach wird die Kritik geäußert, dass es Panik mache.
Das sehe ich nicht so scharf. Sie müssen auch sehen, dass man sehr lange auch noch nicht genug wusste. Und bis heute ist ja noch vieles unbekannt. Wie läuft das Infektionsgeschehen im Detail? Wie hoch sind die Mortalitäts- und Sterberaten tatsächlich? Wie ist es eigentlich zu erklären, dass in Italien, in Norditalien, so viele Menschen gestorben sind? In New York, aber an anderen Orten der Welt nicht. Das heißt, Journalismus findet auch unter erschwerten Bedingungen statt. Man hat es mit sehr viel Ungewissheit zu tun und vielen Journalisten geht es gerade jetzt, Zeitungsjournalisten, ziemlich schlecht. Die Anzeigen brechen um bis zu 80% ein. Also ich werbe da ein bisschen, wie überhaupt, glaube ich, das Gebot der Stunde ist, um wechselseitige Empathie.
Aber Beispiel die Zahlen der Infizierten, dann die Zahlen der Toten. Erst später kamen die Zahlen der Genesenen dazu. Natürlich braucht man auch eine gewisse Zeit, aber kam das zu spät?
Ich würde sagen, ja, das kam zu spät. Und wir haben natürlich auch mit dem RKI jetzt eine Institution gehabt, die ihre Position sehr oft geändert hat. Warum hat man die Idee verfolgt, man könne keine Obduktionen machen? Es ist mir als bekennender Nicht-Virologe, ich gehöre zur kleiner werdenden Gruppe der bekennenden Nicht-Virologen, vollkommen unverständlich, warum man eine solche Idee verfolgt hat. Und natürlich hätte ich mir gewünscht, dass auch die Zahlen, die Statistiken, die Drohkurven, die unser Bewusstsein beschäftigen, schneller anders eingeordnet worden wären vom Journalismus. Die Hinweise auf die Dunkelziffern, wir reden ja nur über die Zahl der positiv Getesteten, schneller erfolgt wären. Aber aus meiner Sicht geht es gerade in diesem definierenden Moment der Zeitgeschichte auch darum, um wechselseitiges Verständnis zu werben. Und man kommt aus meiner Sicht nur zu einer gerechten Perspektive, wenn man immer schaut, unter welchen Bedingungen steht jemand aktuell? Unter welchen Bedingungen arbeiten Journalistinnen und Journalisten? Unter welchen Bedingungen arbeitet eine Institution wie das RKI? Also die Unterstellung der bösen Absicht, diese Rhetorik des Verdachts, die lehne ich ab.
Kommunikation in Krisenzeiten, Professor Bernhard Parkson, das ist eines Ihrer Schwerpunktthemen. Es gibt gute und schlechte Beispiele. Wollen Sie mal ein positives rausgreifen?
Ja, absolut, sehr gerne. Also für mich war die Rede, die Angela Merkel am 18. März gehalten hat, ein gutes Beispiel, eine empathische Rede zu Beginn dieser Pandemie oder in dem Versuch, diese Maßnahmen, die jetzt notwendig sind, zu begründen, ein Appell an die Mündigkeit, ein öffentliches Bekennen, wie sehr man auch darunter leidet, jetzt solche Reisebeschränkungen anordnen zu müssen. Ein insgesamt, und das ist, glaube ich, wichtig in Phasen solcher Krisenkommunikation, ein insgesamt gelungenes Balancieren. Man darf ja nicht abstürzen in Richtung der Bagatellisierung und Verniedlichung, aber man darf auch nicht sinnlos Panik verbreiten. Also hier so das Gefühl zu wecken für eine gefahrenbewusste Achtsamkeit, darauf kam es an. Und vielleicht letzter Gesichtspunkt, der mir da aufgefallen ist, der Appell an die Mündigkeit des anderen. Eigentlich ein urdemokratisches Credo. Passt auf, seid mündig, verhaltet euch so, dass dieser Virus sich nicht weiter auszubreiten vermag. Insgesamt ein gelungenes Beispiel.
Aber da gibt es sicherlich auch klare Prinzipien, nach denen so eine Ansprache funktioniert, wonach so etwas gegliedert ist. Darüber können wir gleich mal sprechen. Wir hören noch mal ganz kurz in einen Ausschnitt rein in die Ansprache von Angela Merkel.
Ich wende mich heute auf diesem ungewöhnlichen Weg an Sie, weil ich Ihnen sagen will, was mich als Bundeskanzlerin und alle meine Kollegen in der Bundesregierung in dieser Situation leitet. Das gehört zu einer offenen Demokratie, dass wir die politischen Entscheidungen auch transparent machen und erläutern, dass wir unser Handeln möglichst gut begründen und kommunizieren, damit es nachvollziehbar wird. Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen.
Also das meinten Sie auch? Und können Sie mal sagen, wonach wird so eine Ansprache gegliedert? Da gibt es unterschiedliche Punkte.
Nun, auf der einen Seite müssen Sie warnen, auf der anderen Seite dürfen Sie nicht sinnlos Panik verbreiten. Es ist wichtig, dass die Person selbst kenntlich wird. Also das Persönliche war bei dieser Rede sehr stark und sehr herausgehoben. Angela Merkel hat ja eher Reden verweigert, die sie auch hätte halten können, zur Klimapolitik, zur Ehe für alle, zum Atomausstieg, zur Flüchtlingskrise. Sie hat ja eher gewissermaßen etwas praktiziert, was vorher wortkarge Glanzlosigkeit genannt wurde. Dann ist ganz zentral, dass es Schlüsselbotschaften gibt. Also was soll man tun? Und schließlich und endlich, wie sieht die lange Linie aus? In welche Zukunft wollen wir gemeinsam gehen? All das sind Elemente, die eine gelungene Krisenkommunikation auszeichnen.
Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in seiner Ansprache Kriegsmetaphern verwendet. Das wurde vielfach kritisiert. Zu Recht?
Aus meiner Sicht zu Recht, denn wie wollen Sie in den Krieg ziehen? Die Kriegsmetapher setzt die Unterscheidung von Freund und Feind, mobilisiert Kräfte, aber in welche Richtung? Und diese Form der Metaphorik hätte ich persönlich unangemessen gefunden. Sie ist unnötig dramatisch, unnötig martialisch. Man muss ja eher überlegen, was ist das medizinisch Gebotene und nicht, wie kann man einen vermeintlich externen Feind niederringen.
Gerade Krisenzeiten werden häufig zu Propagandazwecken missbraucht. Sie haben analysiert, nach welchen Prinzipien Propaganda funktioniert. Können wir das mal aufschlüsseln?
Ja, sehr gerne. Es gibt ein Urprinzip. Das Freund-Feind-Denken. Der andere gehört nicht zu mir. Er gehört nicht zur Gemeinschaft der Mitmenschen. Er ist unmoralisch, verkommen, hat manipulative Absichten, betreibt in Wahrheit nur Propaganda, will uns alle unterjochen. Also das ist das Grundprinzip der Feindbildpflege. Die Ausgrenzung des anderen aus der Gemeinschaft der Mitmenschen. Man kann einen anderen erst hassen, wenn man in maximaler Distanz ihn dann als womöglich Satan, Teufel, Kriminellen, Verkommenen, als Bestie und Bastard beschrieben hat.
Aber das ist ja schon ein Prinzip, eine Folge dessen, wenn es jetzt erstmal um Inhalte geht. Was ist es bei den Inhalten? Ist da immer ein Körnchen Wahrheit auch dennoch dran?
Das hängt vom konkreten Einzelfall ab. Wenn wir uns aktuell anschauen, in welchem Maße Verschwörungstheorien durch die sozialen Netzwerke diffundieren und Falschnachrichten, dann müssen wir im Grunde genommen, wenn es um einen gerechten Blick geht, sagen, wir untersuchen alles. Aber es gibt natürlich jetzt gerade jede Menge auch Desinformationsmüll, bei dem man sagen muss, hier braucht es eigentlich nur Quellenkenntnis. Wo kommt das eigentlich her? Ist der Experte, der hier behauptet, ein Experte zu sein, tatsächlich ein Experte?
Was dann vielfach nicht der Fall ist.
Absolut. Und mir fällt gerade in der aktuellen Situation auf, ich bekomme sehr viel geschickt von Freunden, Verwandten, von gestandenen Akademikern. Mir fällt gerade in der Situation auf, es gibt in dieser Gesellschaft eine massive Medienbildungslücke. Wir haben viel zu wenig Medienbildung. Die sollte längst in der Schule beginnen, eigentlich werteorientiert. Was ist eine seriöse Quelle und was nicht? Was ein gutes Argument ist, was nicht? Auch die Kunst des Streitens müssen wir in den Schulen neu lernen.
Wobei es trotz dieser Medienbildung dann womöglich am Ende dennoch schwer ist zu unterscheiden, wie sicher und wie gut ist eine Quelle. Das sagte ja auch Christian Droste, der Virologe, gestern im aktuellen Podcast, als er sagte, ja, da gibt es sogar Nobelpreisträger, die Unsinn verbreiten, weil sie eben in dem speziellen Bereich nicht vom Fach sind und dennoch natürlich einen guten Ruf in anderen Bereichen haben. Das macht es so schwer für einen Laien. Also da stellt sich natürlich auch die Frage und Sie haben es sich die Frage gestellt, wie es in Zeiten von aggressiver Desinformation um die Urteilskraft des Menschen steht. Haben Sie eine Antwort gefunden?
Nun, wir ringen um diese Urteilskraft des Menschen und wir brauchen eine Bildungsoffensive in dieser aktuell laufenden Medienrevolution, die ja in vielem etwas Fantastisches hat. Eine gigantische Öffnung des kommunikativen Raumes. Jeder kann sich zuschalten, jeder ist zum Sender geworden. In dieser aktuell laufenden Medienrevolution steckt ein gigantischer, noch nicht entzifferter Bildungsauftrag. Und wenn wir diesen Bildungsauftrag verstehen, dann bin ich sofort Optimist. Ja, dann kann Aufklärung gelingen. Aber im Moment sind wir auf der Strecke dieses Weges, an einer Weggabelung. Wir müssen uns entscheiden, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Und wir haben gigantische Desinformationsmaschinen, die jede Menge Falschnachrichten sofort verbreitbar machen. Wir haben ein Medium wie das Netz, das unserer allgemein menschlichen Bestätigungssehnsucht sehr weit entgegenkommt. Und wir brauchen, um dieser aktuell laufenden Medienrevolution zu begegnen, die Medienmündigkeit auf der Seite derjenigen, die man früher das Publikum genannt hätte. Ganz unbedingt.
Und jetzt sind wir aber von den Mechanismen der Propaganda weggekommen. Also Sie erwähnen in Ihrem Buch auch John Randon, einen amerikanischen PR-Strategen, der gesagt haben soll, man verändere die öffentliche Meinung am besten dadurch, dass man die passenden Synonyme finde, um eine Debatte zu lenken. Wie ist das zu verstehen?
Das ist so zu verstehen, dass man die Eigenschaft hat eines Politikers, der womöglich sehr gemütlich ist. Und dann fängt man an, diese Gemütlichkeit und Ruhe als Gleichgültigkeit zu skandalisieren. Das ist das Prinzip. Also man nehme eine Eigenschaft, die es gibt, und schaue sich an, ob man diese Eigenschaft in negativ übertriebener Art und Weise attackieren und kritisieren kann. Das ist eine Propagandatechnik.
Geht es ja gar nicht mehr um den Inhalt.
Dann geht es nicht mehr um den Inhalt, dann geht es nur noch um die Diffamierung.
Wir wollten über die Kritik sprechen, die der Virologe Christian Drosten von der Charité in Berlin geäußert hat. Der hatte kritisiert, dass in Talkshows versucht werde, Konflikte zwischen Wissenschaftlern zu schüren und zu überzeichnen. Zu welcher Analyse kommen Sie als Medienwissenschaftler?
Ich sehe das nicht ganz so negativ. Die Talkshow kann gelingen, aber sie setzt natürlich eine bestimmte Haltung aller Beteiligten voraus. Also man muss ja idealerweise ein Gespräch führen, um etwas Neues zu lernen. Und das heißt, man muss von dem Gedanken ausgehen, dem dialogischen Credo von Friedemann Schulz von Thun, die Wahrheit beginnt idealerweise zu zweit. Der andere könnte einen Punkt haben, könnte Recht haben. Und das ist etwas, was in Talkshows nach meinem Dafürhalten viel zu selten passiert. Also der Abschied von den eigenen großen und kleinen Ideologien, das sich einlassen auf die Standpunkte des anderen, kein Schaukampf vor Publikum, bei dem es nur darum geht, möglichst viele Punkte zu sammeln.
Ja, und manchmal hat man aber den Eindruck, dass die Kontrahenten, wenn man sie so nennen will, die Teilnehmer der Talkshows, schon danach ausgesucht werden, dass sie sich möglichst schlagzeilenträchtig dann auch gegenseitig ins Wort fallen. Sind das moderne Brot und Spiele? Was ist das?
Ja, das ist so eine Art Scripted Reality-Form für Intellektuelle. Also man sucht maximale Gegensätze aus und lässt die Leute dann nach diesem Prinzip aufeinander los und weiß, es wird mächtig Streit geben. Man muss aber fairerweise sagen, gerade in der Corona-Krise gab es weniger sinnlosen Streit und mehr die suchende Diskussion nach meiner Wahrnehmung in den Talkshows. Insofern überrascht mich die Einschätzung von Herrn Drosten an dieser Stelle etwas.
Die suchende Diskussion, wird tatsächlich nach Lösungsansätzen gesucht. Sind Sie am Ende einer Talkshow schlauer als zuvor?
Es kommt drauf an. Ich habe alles erlebt. Ich bin gelegentlich auch da. Ich werde selten eingeladen, weil die Leute denken, ich sage zu komplizierte Sätze und drücke damit die Einschaltquote irgendwie unter die Wahrnehmungsschwelle. Aber ganz ernsthaft, ich habe im Grunde genommen alles erlebt. Die ernsthafte Diskussion, die wirkliche Sachauseinandersetzung, aber auch das bloße Spektakel vor Publikum.
Aber was Sie gerade ansprechen, ist ja auch ein interessanter Punkt. Ist das schon eine Haltung, mit der man dem Publikum gegenübertritt? Sollte man das Publikum für viel voller nehmen, als man es womöglich tut?
Ja, da würde ich unbedingt dafür plädieren. Lange Gesprächssendungen, anderen etwas zumuten, davon ausgehen, dass die anderen Lust haben auf die mündige, reife, intensive Auseinandersetzung. Das ist das Gebot der Stunde für alle Medienmacher. Dieses Wer kann kürzer, dieser schreckliche Wettbewerb, der ist aus meiner Sicht absolut unangebracht.
Und Ihre Medienkritik an den Talkshows, was würden Sie sich wünschen?
Also weniger von vorgefertigten Positionen hin zu einer wirklichen Denk- und Suchgemeinschaft. Das ist natürlich ein idealistischer Standpunkt, aber die Kunst des Miteinanderredens beginnt im gemeinsamen Herausfinden. Und da hat nicht einer Recht, gewinnt nicht einer, sondern entsteht im dialogischen Miteinander etwas Drittes, eine Synthese höherer Ordnung.
Und Sie kommen zu dem Schluss, die Kunst des Miteinanderredens ist kein Luxus, sondern ein Überlebensthema. Wie ist denn das zu verstehen?
Nun, das ist so zu verstehen, dass wir im Moment eine aktuelle Krise erleben, die Pandemie, die Weltviruskrise, und dass wir auch erleben, wie im privaten, wie im öffentlichen Raum die Stimmung angespannter wird, sich das Kommunikationsklima verändert und wir diese Kunst des Miteinanderredens intensivieren müssen. Wir können sagen, und im Blick auf Krisen, die uns noch bevorstehen, denken Sie an die Klimakrise, das Miteinanderreden ist wichtig, es ist schwierig. Und es muss effektiver werden, denn was ist die Alternative? Die Alternative wäre Bevormundung, die Alternative wäre ein Polarisierungsspektakel und darum kann es ja nicht gehen.
Wobei man ja auch ganz anders argumentieren könnte. Sie waren mehrfach in Hamburg und haben den Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun getroffen. Über 6 Jahre lang haben Sie gemeinsam an dem Buch Die Kunst des Miteinanderredens gearbeitet. Das waren dann 826 Seiten am Ende und da fragte Friedemann Schulz von Thun, ich weiß gar nicht, ich habe Zweifel, ob dieses Thema dass Miteinanderreden überhaupt ein wichtiges Thema ist. Diesen Zweifel kann man natürlich auch haben.
Den kann man haben, aber ich würde sagen, am Ende dieser 6 Jahre, ich habe ihn überzeugt. Und das Miteinanderreden im öffentlichen Raum ist so wichtig wie nie. Er hat ja über das Miteinanderreden im Privaten sehr wunderbare Bücher geschrieben. Und vielleicht noch etwas. Ich würde sagen, Miteinanderreden macht glücklich. Gelingendes Miteinanderreden macht glücklich. Wir sind Dialogtiere. Wir Menschen sind Dialogtiere. Und ohne diese Erfahrung und das Glück eines gelingenden Gesprächs primeln wir alle ein.
Und dennoch gibt es ja auch Menschen, die sagen, ja, meine innere Stimme verstummt bei all dem, was ich da draußen höre. Das Miteinanderreden fällt mir zunehmend schwerer. Was sagen Sie diesen Menschen?
Diesen Menschen sage ich, dass ich diese Erfahrung durchaus verstehen kann. Wir haben ein enormes kommunikatives Rauschen, ein Bombardement mit den unterschiedlichsten Informationen. Und eben das bedeutet, wir müssen uns für die Kunst des Miteinanderredens Zeit nehmen. Das Zögern neu lernen, die Nuance feiern, das Smartphone ausschalten, wenn es wirklich um etwas geht.
Und was ich bei Ihnen heute Vormittag mitgenommen habe, dass das erstmal das Zögern ganz wichtig ist. Also vielleicht auch ein Recht auf die Pause, oder?
Absolut. In der Entschleunigung und auch in den Momenten der Langeweile, da kann dann wirklich etwas Neues entstehen.
Es gibt ja inzwischen sogar große Plädoyers für die Langeweile. Was schätzen Sie an der Langeweile? Wann hatten Sie zuletzt Langeweile?
Ehrlich gesagt habe ich Langeweile sehr selten, aber dieses kommunikative Nichts, man sitzt da, starrt so vor sich hin und hat plötzlich eine neue Idee. Dieses kommunikative Nichts ist eigentlich der Ort und der Moment der Kreativität.
Aber ist es vielleicht eine Gegenbewegung, weil alles immer schneller wird und natürlich auch die Reizüberflutung da ist?
Ja, unbedingt. Wir sehen so eine Art Dialektik der Trends. Also Menschen leiden unter der permanenten Beschleunigung, dem Bombardement mit Nachrichten, den Push-Nachrichten, die sie konstant über ihr Smartphone erreichen und ziehen sich dann zurück. Und ich glaube, hier gilt es, eine gute Balance zu finden zwischen engagierter Weltzuwendung und abgrenzungsfähiger Selektion. Und da versucht vor allem mein Kollege Friedemann Schulz von Thun, so ein paar Modelle anzubieten. Nicht im Sinne der Bevormundung, nicht im Sinne des Rezepts. Es gibt kein Kommunikationsrezept für alle Fälle. Aber als Anleitung für die eigenen Lösungswege.
Dann herzlichen Dank für den Besuch in SWR 1 Leute, Professor Bernhard Pörksen.
Ich danke Ihnen. Es war ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Wirklich.
Eins gehört. SWR.